Pressing, der DNN Fußball Talk.
Folge 8. Herzlich willkommen zu Pressing, dem DNN Fußball Podcast. Heute haben wir ausnahmsweise mal einen Schiedsrichter zu Gast bei uns, Richard Hempel. Herzlich willkommen, Richard. Und außerdem mit im Boot sind
Jochen Leimert
und Mario Thiel.
Und natürlich meine Person, Stefan Schramm. Ja, Richard, kurz zu deiner Person. Du bist 26 Jahre alt, aktiv für die SG Großnaundorf. Das liegt auf halber Strecke etwa zwischen Dresden und Kamenz. Und ein kleines Stück noch hinter Ottendorf-Ogrilla, für die, die es nicht wissen. Die erste Mannschaft der SG Großnaundorf spielt in der Kreisoberliga. Haben wir recherchiert.
Das ist richtig.
Du bist im November 1997 geboren. Und hast es doch tatsächlich schon in die zweite Bundesliga geschafft als Schiedsrichter. Bist damit natürlich der Jüngste. Die nächstälteren sind dann auf jeden Fall schon ein Jahr älter als du. Ja. Im Gegensatz zu Dynamo Dresden hast du also das Kunststück fertiggebracht, in die zweite Liga aufgestiegen zu sein. Hast auch schon bereits 11 Zweitligaspiele gepfiffen. Ja, und jetzt erzähl mal was über dich. Lass uns vielleicht mal so anfangen. Du hast als Torwart deine Karriere begonnen, hattest eine eigene Spielerkarriere also, warst bei der SG Großnaundorf, dann in Lausnitz, dann bei Einheit Kamenz, hast dann aber die Töppen an den Nagel gehängt. Wann und warum?
Also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich hier sein darf, danke. Ich habe tatsächlich als Spieler gestartet, also Torwart bin ich tatsächlich erst bei Einheit Kamenz geworden und hab dann, glaube ich, genau mit 12 habe ich angefangen, meinen Schiedsrichterschein zu machen und habe dann noch 2 Jahre lang Fußball gespielt und habe dann mit 14 Jahren gemerkt, dass es vielleicht doch nicht so ganz reicht und hab dann mit 14 entschieden, okay, ich mache meine letzte Saison bei Einheit Kamenz als Torwart und widme dann meiner ganzen Aufmerksamkeit der Schiedsrichterei.
Wieso will ein 12-jähriger Schiedsrichter werden?
Also, gute Frage.
Ist ja auch von mir.
Tatsächlich habe ich den frühesten Zeitpunkt genutzt, um Schiedsrichter werden zu dürfen. Das darf man eigentlich erst ab 14, aber mit Sondergenehmigung ab 12. Und ich hatte schon immer mit der Schiedsrichterei zu tun, weil mein Vater selber Schiedsrichter war, jetzt gerade Schiedsrichterbeobachter ist, bis zur Landesliga. Und ich da schon mit 8 Jahren so mit rangeführt wurde. Da Wissen mir anzueignen, wie es auch auf dem Feld als Schiedsrichter ist und wie sich das anfühlt. Und dann habe ich mit 12 die Chance ergriffen und bin dann Schiedsrichter geworden, genau.
Ja, ich habe aber auch gehört, dass du mal durchaus die Chance hättest, in der B-Jugend ins Nachwuchsleistungszentrum zu Dynamo zu wechseln.
Das ist richtig, ja.
Bist du da manchmal froh, dass du diesen Schritt nicht gemacht hast, wenn du das heute so siehst?
Jetzt im Nachgang wahrscheinlich schon. Also ich denke, ja, sehr sicher schon. Genau, ist richtig. Ich hatte die Chance, ein Probetraining zu absolvieren in der Akademie bei Dynamo Dresden. Und das hat dann aber nicht gereicht. Also ich habe einfach gemerkt, dass mir da die Fähigkeiten als guter Torhüter fehlen. Und da kamen auch ganz anders ausgebildete Torhüter. Und dann habe ich gesagt, gut, das reicht dann.
Deine Fähigkeiten mit der Pfeife sind umso besser.
Durchaus.
Dein Schiedsrichterlehrgang war 2010. Du hast 4 Jahre danach, habe ich gesehen, als 16-Jähriger schon Chemie Leipzig in der Landesliga gepfiffen. 12 Jahre nach deinem Lehrgang, eine Woche nach deinem 25. Geburtstag warst du schon das erste Mal in der zweiten Bundesliga im Einsatz. Das ist ja ein kometenhafter Aufstieg. Ja. Musst du dich da selber manchmal kneifen?
Manchmal schon, ja. Also es ist wirklich, es ging relativ schnell nach oben und es ist manchmal nicht zu glauben, wo man da überall stehen darf und wie die Zuschauermassen dann irgendwann gewachsen sind. Das ist schon wirklich Wahnsinn jetzt mittlerweile.
Aber es ist ja mit den Schiedsrichtern so wie mit den Fußballern, man kann nicht nur aufsteigen, sondern durchaus auch mal absteigen. Du wurdest 2019 mal als Assistent von der dritten Liga in die Regionalliga zurückgestuft. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, das war schon ein einschneidendes Erlebnis, also weil ich durchaus ja in meinen jungen Jahren schon irgendwie überall angetrieben wurde und du bist hier so das Nachwuchstalent und das wollte ich natürlich auch jedem beweisen. Und das war so ja der erste Nackenschlag, so kann man sagen, in der Karriere, weil ich damit nicht so wirklich gerechnet habe. Es war aber dann noch alles richtig, also es war völlig in Ordnung, mich da wieder rauszunehmen, weil meine Leistungen da einfach nicht stimmten und dann wurde mir aber relativ schnell signalisiert, dass ich das wieder schaffen kann, eben aufgrund meines jungen Alters und habe dann sofort wieder das umgemünzt in Motivation und konnte es dann ins Positive rücken.
Hast du da einfach mal ein paar falsche Pfiffe abgegeben? Was war der Grund? Du hast, wenn du es selber als Fehler sogar einräumst, was ist dir da unterlaufen?
Na, tatsächlich war das eher meine Expertise als Assistent, als Schiedsrichterassistent. Ich hatte mehrere falsche Abseitsfahnen und gerade wir als Assistenten dann in so einem Bereich, das wiegt natürlich dann eher schwer, wenn man da einen Fehler macht und ja, das war so in verschiedenen Spielen, ich war einfach noch nie wirklich reif auf dieser Position und dann war es klar, okay, es reicht da nicht und dann müssen wir halt nochmal von vorne anfangen.
Das war die ungeliebte Rolle des Assistenten?
Ja, mittlerweile bin ich ganz froh, dass ich jetzt den Posten des Schiedsrichters fest habe und nicht mehr die Doppelrolle habe. Aber das ist vollkommen okay, da mit reinzuwachsen. Das gibt's immer wieder neue Einblicke ins Spiel. Wir hatten es vorhin ja, dass es immer wichtig ist, auch verschiedene Perspektiven einzunehmen und da zu wachsen. Und das war eine super Zeit. Und jetzt bin ich Schiedsrichter und freue mich da umso mehr.
Du bist mittlerweile nicht nur ein Westlausitzer Aushängeschild, sondern sogar ein ganz sächsisches Aushängeschild. Es gibt mit Alexander Sauter aus Grimma nur einen weiteren Schiri, der auf diesem Niveau aus Sachsen pfeift. Und macht dich das eigentlich auch stolz?
Absolut. Also absolut. Erstmal einer der wenigen zu sein, der hier ja einen Sachsen quasi repräsentiert oder die Sachsen repräsentieren kann im Unterhaus, im deutschen Unterhaus. Aber generell auch, also alles, was so an Zuspruch kommt aus der Region, ist total phänomenal und das macht mich extrem stolz. Und das ist natürlich auch ein gewisser Druck, den man da auch verspürt, dann auch die Leistung zu halten und das immer wieder aufs neue Level zu heben und immer wieder besser zu werden. Aber mich macht das unglaublich stolz, da jetzt in der zweiten Bundesliga mit agieren zu dürfen.
Gibt es dann auch eine Resonanz von Mannschaften, die dann gratulieren? Was weiß ich, Dynamo Dresden, Glückwunsch Herrn Hempel zum Aufstieg zur Liga oder so? Oder ist das wirklich eher so ein Schiedsrichter-internes Ranking, stolz sein, dass man sich kennt und gratuliert?
Nee, tatsächlich erlebe ich das auch von den Mannschaften. Also generell, wir sind ja auch auf Regelschulungen und da ist es dann doch so, dass die Mannschaft einen vielleicht mal als Assistent gesehen hat oder als vierten Offiziellen und es dann auf einmal heißt, ja, ich bin jetzt Schiedsrichter in der zweiten Bundesliga und durch Social Media ist es ja sowieso so, dass die meisten das mitkriegen sofort und ja, da kriegen wir auch Glückwünsche. Also je nachdem, wie man bei Spielern ankommt.
Es gibt ja auch nicht so viele Schiedsrichter aus dem Osten insgesamt, also nicht nur aus Sachsen, die auf diesem Niveau pfeifen. Also ist es für Leute, die aus den neuen Bundesländern kommen, schwieriger, weil sie aus einem ja relativ kleinen Verband kommen? Man hört das ja immer wieder, dass man bei Ligareform überstimmt wird von den mitgliederstärkeren Vereinen aus dem Westen. Ist es besonders schwer, da oben anzukommen?
Ich glaube, das hat keinen Ost-West-Gedanken da in diesem Fall. Es geht wirklich um die Leistung und das ist einfach eine Pyramide, die nach oben hin immer enger wird und immer spitzer. Und da ist es einfach schwer, sich zu behaupten. Und das liegt, glaube ich, nicht unbedingt an der Herkunft, aber umso mehr macht es mich stolz, dass ich einer der wenigen bin hier aus Sachsen.
Du warst erst vor wenigen Wochen bei einem jungen Nachwuchsschiedsrichter in Hof, der dein Fan ist, zu einem Überraschungsbesuch an dessen Geburtstag.
Seid ihr gut informiert?
Ja, das steht im Internet tatsächlich.
Das aber kann wirklich, man
nachlesen.
Ja,
ja, sehr ja. Gut.
Okay.
Wie wichtig ist es denn für dich, an der Basis zu bleiben und immer zu wissen, auch woher man kommt?
Ach, ultra wichtig. Also ich finde es ganz, ganz wichtig, den Leuten zu zeigen, ey, guckt mal, ich bin nichts Besonderes. Also ich bin auch nichts Besonderes, auch wenn manche Leute einem entgegenkommen und sagen, ey, du bist hier das Größte, was hier in Sachsen rumrennt und unser Aushängeschild und was auch immer. Ich freue mich da natürlich sehr, das ist immer wieder beim Thema stolz sein. Aber ich versuche da immer, das ganz demütig zu sehen und einfach zu sagen, ey, es freut mich, dass ihr euch freut. Und ich finde es auch immer wichtig, da was zurückzugeben. Und das passte bei dem jungen Mann da ganz gut. Die ganze Familie hat sich gefreut. Und das war auf der Rückreise von dem Workshop. Und von daher konnte ich da mal vorbeischneiden, genau.
Sehr schön, wenn das so gut passt. Was braucht man denn eigentlich, um in solche Gefilde wie die zweite Bundesliga vorzustoßen? Also jetzt mal von der körperlichen Fitness und den Fachkenntnissen in der Regelkunde mal abgesehen. Also da ist ja ein Wahnsinnsdruck, hast du schon gesagt. Man braucht ein sicheres Auftreten bestimmt, muss sich auch enorm konzentrieren können. Was sind so die wichtigen Eckpfeiler, die man als Zweitliga-Schiri braucht?
Ja, da hast du ganz gut angefangen gerade schon mit dem Aufzählen. Ich glaube, das ist ganz, ganz verschieden. Also erstmal ein dickes Fell, glaube ich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil man auch lernen muss, mit diesem Druck umzugehen, der dann von Liga zu Liga immer höher wird, gerade aufgrund der Medienpräsenz, die da ganz groß wird und der Fans und Social Media und alles, was dazugehört. Aber generell auch einfach eine Persönlichkeit zu haben, die Bock drauf hat. Ja, also einfach da über den Platz zu rennen und das zu zeigen und viel Konzentration, wirklich fokussiert zu sein im Spiel mit Anpfiff die 90 Minuten da durchzuziehen. Zusätzlich körperliche Fitness, du hast schon gesagt, Regelkenntnis, genau. Da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die man da aufzählen könnte, die man braucht, aber das Wichtigste ist auf jeden Fall die Persönlichkeit, um da reinzupassen.
Sportliche Fitness wird immer angesprochen. Wie viele Kilometer läufst du im Spiel circa? Spieler sagt man so zwischen 7 und 10. Dixi Dörner waren nur 5, leider, aber der hat ein gutes Auge. Aber beim Schiri weiß man es immer nicht so genau, was man da runterschrubbt im Spiel.
Doch, also die Top-Leute bei uns tatsächlich, die schrauben so ungefähr 11 Kilometer runter in so einem Spiel.
Mehr als manche Spieler.
Manchmal mehr als manche Spieler, richtig. Ich gehöre da eher zu den unteren zu den unteren Kilometern.
Weil du das ganze Feld siehst mit 1,99.
Richtig. War das eher aus dem Stehen? Nein. Bei mir ist es so zwischen 8 und 10. Das variiert immer natürlich, wie das Spiel ist. Ne? Also ich habe ganz oft Spiele gehabt, wo es durchaus eine Halbzeit nur in eine Richtung ging. Und dann kommst du dann natürlich nicht so auf viele Kilometer. Aber ich gebe mir da größte Mühe, um da hinterher zu kommen.
Weil wir gerade bei diesen körperlichen, sportlichen Voraussetzungen sind. Also wie oft trainierst du in der Woche, um dich fit zu machen für dieses Wochenende, was dann ansteht?
Also generell trainiere ich fast jeden Tag. Also man könnte sagen, ich habe vielleicht mal einen freien Tag, den ich mir nehme. Aber sonst ist das so eine Mischung aus Laufeinheiten, Fahrrad und Kraft im Fitnessstudio. Also ich bin jeden Tag unterwegs. Ich komme jetzt gerade ja auch aus dem Fitnessstudio.
Man kann dich mitunter auch dann an der Elbe hier in Dresden treffen?
Durchaus. Wenn man ganz schnell ist, kann man mir hinterherrennen, natürlich, mit meinen km/h. Nein, aber das könnte durchaus passieren, ja.
Also eine gute Mischung aus diesen ganzen Voraussetzungen ist sozusagen auch dein Erfolgsgeheimnis, kann man das so sagen? Oder was gehört da noch dazu?
Ich denke schon. Ja, natürlich eine gefestigte Persönlichkeit dann zu haben und das gepaart gehört auf jeden Fall dazu.
Könnte man sagen, der Schiri ist ein bestimmter Typ, also die Frage ist ja, warum wird man Schiri? Sind so Sachen wie Besserwisserei, Ordnungsdrang, Gerechtigkeitswahnsinn, was weiß ich, kann man den Typus so ein bisschen festmachen auf ein paar Eigenschaften?
Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube auch nicht die Extreme, die du gerade gesagt hast. Aber ich kenne auch ganz viele oder einige Bundesliga-Schiedsrichter, die nach außen hin total introvertiert wirken, wo man so denkt, oh krass, also dass du das möchtest, so ja, jetzt agieren auf dem Feld, finde ich total Wahnsinn, aber die blühen dann total auf dem Feld auf und hauen Sprüche raus, die super passen zu Spielern, situativ. Und dann gibt's wieder die coolen Leute, die jedem auf die Schulter klopfen und irgendwie auf Augenhöhe, auf Coolness gehen. Also es ist eigentlich verschieden. Ich glaube, da müsste man jeden selber fragen, was da so die Beweggründe sind und was die Persönlichkeitseigenschaften sind.
Gibt es Schiedsrichter, bekannte Namen, die eine Art Vorbild für dich waren oder sind, wo du sagst, diese Art ein Spiel zu leiten, die imponiert mir und da gucke ich mir Dinge ab?
Also generell waren das Schiedsrichtertypen, die eine sehr großzügige Spielleitung hatten und wirklich auch mit den Spielern agiert haben, so dass man gemerkt hat, okay, die sprechen auf Augenhöhe. Ja, also da gibt's nicht so eine Hierarchie, sondern also so eine Hierarchie auf dem Feld, die spürbar ist, sondern dass man da gemerkt hat, okay, das sieht so aus, als würde der mal einen Fehler zugeben und der kommt damit super an. Aber so richtig auf den Namen festmachen würde ich das nicht. Ich glaube, ich habe mir ab und zu ein paar Bausteine abgeguckt von anderen Schiedsrichtern und habe das versucht anzuwenden und habe dann gemerkt, okay, das funktioniert. Oder ich habe gemerkt, oh Gott, das muss ich sofort ablegen, weil man soll ja auch nie jemanden nachmachen, sondern man soll seinen eigenen Stil finden. Aber ich glaube, zu schauen, okay, wie macht der das? Kann ich das mit anwenden? Und das funktioniert dann, das hilft dann, glaube ich, in der Persönlichkeitsentwicklung.
Bist du ein Schiri, der sehr viel spricht mit den Spielern, eher weniger? Bist du mehr gestenreich unterwegs? Es gibt ja einige, die erinnern schon fast an Dirigenten manchmal. Was bist du da für ein Typ?
Ich bin tatsächlich eher der gesprächige Typ. Also ich versuche viel mit Worten zu klären, versuche auf Augenhöhe zu sprechen, versuche mal einen Witz zu machen. Also ich finde, man muss verstehen, Fußballer agieren ganz, ganz häufig im Tunnelblick. Und so sind die auch aufnahmefähig. Teilweise kriegen die vor der Einwechslung noch 7 PowerPoint-Folien gezeigt, was sie alles noch zu machen haben. Ich glaube nicht, dass man das noch überhaupt umsetzen kann. Aber ich versuche da einfach mal mit einem flotten Spruch oder einem Witz, die aus ihrer Tunnelblick-Einstellung rauszuholen. Und das kommt eigentlich ganz gut an, glaube ich.
Du sagst auf Augenhöhe. Du bist 1,99 groß.
Ja, stimmt.
Das ist aber sicherlich ein Vorteil, dass du doch auf die meisten Spieler herabschauen kannst.
Ich denke schon. Auf Augenhöhe natürlich, das ist dann schwierig, das ist klar. Aber ich denke schon, dass das ein großes Plus ist, dass die Spieler zumindest vorher schon denken, okay, der ist ein Müh größer, da müssen wir nach oben schauen. Das wirkt sicherlich anders. Heißt aber nicht unbedingt, dass ich dann schon mit meiner Persönlichkeit da alles schon abgewickelt habe. Ja.
Ich meine das jetzt auch nicht herablassend,
nein.
Sondern
nein.
Herabschauen wirklich rein biologisch bedingt.
Ja, das habe ich verstanden.
Ja, das Thema Lockerheit hatten wir ja schon so ein bisschen. Wie ist denn das bei dir persönlich? Bist du ein bisschen aufgeregt noch vor den Spielen oder angespannt oder nimmst du das mittlerweile alles ganz locker? Ist das für dich ganz normaler Alltag?
Ich würde es mal gesunde Anspannung nennen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt zum Spiel fahre am Tag vorher und total aufgeregt bin und nicht mal weiß, wo ich hin soll, sondern es ist so eine gesunde Anspannung. Ich freue mich auf das Spiel, ich freue mich generell, den Job ausüben zu können. Und ich sage auch ehrlich, also mit Anpfiff ist da alles weg. Also da ist egal, wer zuschaut, das ist egal, ob das 20.000 sind, ob das 60.000 sind, das ist wirklich egal. Ich habe da einen Job zu tun und das erwarten auch ganz viele Leute von uns und von daher spielt es dann keine große Rolle mehr.
Aber nun ist ja so ein Spiel vielleicht nur 90 Minuten lang, aber da gehört dann noch ein bisschen mehr dazu.
Das stimmt.
Eine gewisse Vorbereitung, eine gewisse Nachbereitung, von der Anreise wollen wir mal gar nicht sprechen, aber was muss man da alles noch bedenken?
Ja, also in erster Linie, du hast schon gesagt, die An- und Abreise ist immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir reisen immer einen Tag vorher an. Das heißt, es gehen eigentlich immer 2 Tage drauf für so einen Spieltag. Vielleicht manchmal sogar 3, je nachdem, wann das Spiel stattfindet. In so einem Wochenspiel, dann sind es oft 3 Tage. Und dann kommt einfach dazu, dass wir Spieltags-Briefings haben. Wir haben Workshops, wo wir auch nach Frankfurt fahren müssen und um da alle auf einem Level zu sein. Dann gibt es so eine Sporteinheit und viel Theorie auch, die uns natürlich weiterbringt. Und ja, generell Spielnachbereitung, meistens ist so 2 Tage nach so einem Spiel nochmal die Spielnachbereitung mit unserem Coach, der das Spiel begleitet. Also es ist meistens ehemaliger Schiedsrichter, der uns da auch bewertet und da begleitet. Und da gehen wir nochmal alles durch, gucken uns die Szenen an. Ja, also da geht schon einiges drauf. So, ich will jetzt nicht sagen, dass es dann unbedingt viele Tage sind, aber es sind zumindest dann einige Stunden, die dann noch mit dranhängen.
Wer ist denn eigentlich dein Coach in der Regel?
Ich habe jetzt gerade einen festen Kurs, das ist der Thomas Frank, Zweitliga-Coach. Wir sind ja 16 Schiedsrichter und jeder Coach hat da 4 Schiedsrichter. Aber das variiert immer. Also von Spielort, sage ich jetzt mal, variiert das. Und er deckt da eher alles im Norden ab und ein anderer dann eher alles im Süden. Und so ist das dann aufgeteilt, genau.
Wie ist es generell, wann weißt du, wo du hin musst zum Pfeifen und ist es dann so ein Automatismus, DFB schickt dir dann das Hotel, stellt dir einen großen Dienstwagen oder wie läuft sowas praktisch dann ab?
Also wir kriegen normalerweise 1,5 Wochen vorher die Ansetzung und wissen dann schon für uns oder können zumindest anfragen, wo es hingeht, damit wir das planen können. Da gibt es dann so ein Tool im DFB-Net, nennt sich das und dann fangen wir eigentlich schon vor dem eigentlichen Spiel am Wochenende, was wir zu leiten haben, schon wieder an, die nächste Woche zu planen. Das ist, glaube ich, auch noch so ein wichtiger Punkt. Und dann fangen wir an, einen Mietwagen anzufragen oder das Hotel. Mein anderer Assistent, der fliegt relativ häufig, weil das ganz, ganz passend ist für ihn, weil er relativ weit unten wohnt in Deutschland. Und genau, und dann können wir das alles anfragen, kriegen dann relativ schnell die Bestätigung und dann fahren wir zum Spiel dann.
Weißt du vor dem Spiel genau, wer eigentlich alles bei den Mannschaften schon zum Beispiel 4 gelbe Karten hat und wenn du ihm eine 5. gelbe zeigst, dass er dann gesperrt wäre? Weißt du sowas vorher?
Natürlich. Nein, wir sind schon auch vernetzt. Wir sprechen da ja auch untereinander drüber, weil diese Erfahrung da weiterzugeben, das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben jetzt tatsächlich ganz, ganz neu so ein Vorbereitungstool. Das ist eine Seite, die uns zur Verfügung gestellt wird, wo immer unsere Spielpaarung dargestellt wird mit den ganzen Spielfacts. Und ja, da können wir durchschauen, wie die Mannschaften, gerade was die für eine Formkurve haben, wer da die meisten gelben Karten hat, wie die Eckstöße geschlagen werden. Also es ist ganz, ganz detailliert. Und da kann man sich dann alles rausziehen, was man da braucht für das Spiel.
Und wie ist das dann in der Halbzeitpause? Sitzt ihr dann dort, oder wie muss man sich das vorstellen, sitzt ihr dort und wertet dann das Geschehen aus und sagt dann, hier, der Typ hat sich jetzt als nächstes mal eine gelbe verdient, oder wie läuft das dann?
Ja, sicherlich. Also wir lesen ja so ein Spiel auch, und das ist ja ganz, ganz wichtig. Wir sprechen es sicherlich nicht so aus, aber wir haben es auch schon auf dem Schirm, dass wir aufpassen müssen, ne? Wenn einer mehrmals schon aufgefallen ist im Spiel und uns durchaus die andere Mannschaft vielleicht schon mitbekommen hat, dass wir einfach schauen müssen, wie es reinpasst, und natürlich sprechen wir darüber, worauf wir achten müssen jetzt in der zweiten Halbzeit oder was vielleicht noch in der ersten Halbzeit war und wie wir es anpassen können, genau.
Inwiefern beeinflusst denn das Wissen um die Situation eines Spielers, der jetzt also 4 gelbe Karten beispielsweise hat in der Saisonendphase und er will diese 5. eigentlich unbedingt vermeiden, aber man muss ja dann in Bruchteilen von Sekunden eine Entscheidung treffen. Denkt man da doch nochmal kurz nach, gebe ich sie ihm jetzt und nehme ihn raus, entscheide womöglich dann also eine Endphase in der Saison mit, oder muss man wirklich, er hat dieses Foul begangen, das ist zweite, dritte Foul, das muss jetzt gar nicht werden, kommen da solche Gedanken nochmal hoch?
Ich glaube, in erster Linie ist es wichtig, vorbereitet und nicht voreingenommen in so ein Spiel zu gehen. Da habe ich auch schon selber meine Erfahrung gemacht, tatsächlich, dass ich voreingenommen in so ein Spiel gegangen bin und dann falsch entschieden habe. Wichtig ist aber, vorbereitet zu sein. Und glaube ich auch nochmal, das gehört dann zu meiner Persönlichkeit, zu meiner Art dazu, was wir vorhin hatten, zu dieser gesprächigen Art. Wenn mir sowas auffällt, dass der Spieler durchaus durch mehrere Foulspiele schon aufgefallen ist, dann gehe ich auch mal an ihm vorbei und sage so, ey, nicht bloß du weißt, dass du 4 gelbe Karten hast, sondern auch ich. Nimm dich ein bisschen zurück und versuch dann da ein Stück weit ihn in so eine Richtung zu schieben, dass er das vielleicht lässt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn das Foulspiel dem entspricht, dass das eine Verwarnung nach sich zieht oder vielleicht ein Feldverweis, dann muss ich das halt auch so machen, ne? Und dann komme ich nicht mehr dran vorbei, weil wir sind halt auch in einer Ebene, wo ganz, ganz viele Kameras eine Rolle spielen. Und ich muss dann einfach so entscheiden, wie es so in den Weg kommt. Ne? Von daher, genau.
Nun kann ja so eine Entscheidung auch einfach bloß, Pech ist das falsche Wort, aber sagen wir mal so, ein Spieler muss so eine Situation nehmen, da muss ein Konter unterbinden, nichts Schlimmes, du musst sie ihm aber zeigen, die Karte, du weißt, es ist die 5., das wissen alle. Geht man da als Schiri auch mal vorbei und sagt, tut mir leid, dass du dir das geben musste, aber es ist nun mal so, dass man auch zeigt, dass man durchaus einen Spieler auch verstehen kann?
Absolut, ja. Also,
darfst du es überhaupt, oder ist es dann schon wieder, was hat er sich da wieder erlaubt? Der spricht mit dem wie mit dem Menschen und so.
Das ist, ja, das stimmt. Nein, also ich finde das ganz, ganz wichtig. Also ich meine, ich bin ja genauso ein Mensch mit Emotionen und versuche, das Schlimmste ist ja, jemanden des Feldes zu verweisen, auch als Schiedsrichter. Und das ist ja so die größte Handlung, die wir haben. Und die nutzen wir, oder die will ich persönlich überhaupt gar nicht nutzen. So, ich hatte jetzt vor einigen Wochen ein Nürnberg-Spiel, und da hatte ich die Situation, dass ich nach 12 Minuten einem Spieler die zweite gelbe Karte geben musste. Und das war gefühlt sein zweites Foul. Aber die Foulspieler waren einfach so deutlich, dass ich da nicht dran vorbeigekommen bin. Und die Spieler kamen zu mir, und die wissen auch, dass sie mit mir sprechen können. Und ich habe zu 3 Spielern gesagt, Jungs, es tut mir leid, es tut mir wirklich leid, aber ich komme nicht dran vorbei. Also ich komme nicht dran vorbei. Es ist nicht so, dass ich mir das als Aufgabe nehme, hier einen Spieler so schnell wie möglich aus dem Spiel zu nehmen, sondern ich weiß, was das für Tragweiten hat, für Entscheidungssachen, und das muss ich alles mit bedenken. Aber trotzdem sage ich den Jungs, ich komme nicht dran vorbei, und versuche damit einfach ein Stück weit Verständnis zu schaffen. Und es hat dann danach auch, hat man das gesehen tatsächlich in den Bildern, dass das zweimal wirklich ein rücksichtsloses Foulspiel war, was bei uns als gelb einzuordnen ist. Und dann musste ich das machen, kam nicht dran vorbei. Und die erfahrenen Spieler haben das wirklich gut verstanden. Mit denen konnte ich drüber sprechen. Und ja, dann gebe ich auch mal, oder dann werde ich auch mal menschlich, sagen wir es mal so. Ne? So können wir es, glaube ich, gut beschreiben.
Ja. Hat denn dann der Betroffene sich auch nochmal dazu geäußert oder warst du bei ihm einfach unten durch, weil er so im Tunnel war und sich ungerecht behandelt fühlte?
Was ich dann im Nachgang erfahren habe, ist glaube ich, dass der Spieler aus einer Verletzung kam und uns erstmal wieder in der Startelf stand. Und das ist natürlich so Sachen, wo ich dann danach immer so denke, oh, es tut mir total leid, ne? Aber es ist wirklich, es tut mir total leid, aber es geht nicht anders. Und ich glaube, ich habe dann die Bilder noch gesehen, er war emotional sehr, sehr aufgebracht. Jetzt nicht mir gegenüber, aber hat sich einfach extrem geärgert, weil ich, glaube ich, die Chance nutzen wollte. Und die habe ich ihm da genommen, aber natürlich nicht, weil ich das mit Absicht mache, sondern weil ich auch ein paar Regeln noch umsetzen muss.
Nun gibt es ja auch Spieler, die dem Schiri was mitzuteilen haben und manchmal sind das nicht alles druckreife Sachen. Und auf dem Platz passieren halt viele Sachen. Ne? Also so wie du jetzt sagst, Mensch, sorry, musste sein. Gibt es auch Spieler, die nach dem Spiel kommen und sagen, Schiri, wollte mich nochmal entschuldigen, da dieses eine Wort, das war, tut mir leid. Gibt es sowas?
Absolut. Da sind wir wieder bei dem Tunnelblick, den ich vorhin erwähnt habe. Im Spiel ist das für viele Spieler nicht wirklich möglich, weil die total emotionsgeladen sind und wirklich einen Fokus haben und die wollen ja ihre Bestleistung bringen. Und da gibt es immer mal Worte, Sätze, die wirklich durchaus, also die man nicht erwähnen muss. Aber ja, das gibt's, dass die dann nach Abpfiff doch nochmal kommen und dann merkt man auch richtig, dass das bei denen abgesagt ist. Das ist ja genauso wie bei uns, ne? Wir stehen ja auch unter Strom. Und dann merkt man das und dann kommen auch manche auch in die Kabine und dann redet man ganz normal. Also ich meine, wir kennen uns ja auch dann, die meisten Mannschaften, die pfeife ich auch nicht zum ersten Mal. Und dann quatscht man nochmal ein bisschen danach und dann sagt er, ey, komm, es war total scheiße von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, du, alles gut, kann ich verstehen. Aber genauso auch ich, also bin jetzt auch kein Mensch von Traurigkeit. Ich bin auch ehrlich, dass ich teilweise auch mal deutliche Worte finden muss. Aber auch da gilt es einfach dann danach wieder die Emotionen nach hinten zu schieben und zu sagen, ey, es tut mir leid, das war in der Wort wohl einfach nicht passend.
Du musst mir ja ab und zu mal einen Sonderbericht schreiben nach einem turbulenten Spiel. Was war denn der längste Sonderbericht, den du schreiben musstest?
Da wurde ich noch verschont, tatsächlich. Die können wir ganz, ganz gut abkürzen, die Frage. Ich hatte zwar schon Sonderberichte, aber noch nie so schlimme, dass ich da ganz, ganz viel schreiben musste.
Was war denn dein kartenreichstes Spiel?
Boah, ich glaube, in der dritten Liga war das Viktoria Berlin gegen Magdeburg. Das ging relativ hoch her, war nasser Platz, hat die ganze Zeit geregnet, einige Unsportlichkeiten. Aber auch das war ein Spiel, wo ich wachsen konnte, weil da waren noch einige Karten dabei, die ich nicht hätte geben müssen. Und das haben wir danach analysiert und ich glaube, es hätte nicht mein kartenreichstes Spiel sein müssen.
Es waren 10 gelbe, kann das sein?
Ich glaube sogar 11.
Oder sogar 11?
Ich glaube, es war auf jeden Fall zweistellig und es war auch nicht, es ist nicht so eine Sache, über die ich froh bin, weil es ist einfach, also alles, was wir mit viel Verwarnung klären müssen, da merkt man, dass das über die Persönlichkeit nicht mehr wirklich zu regeln war. Und dann gucke ich immer, woran das liegt und versuche das dann im nächsten Spiel wieder abzustellen.
Solange du die gelben Karten versuchst, auf beide Mannschaften zu verteilen, mag es ja gehen.
So könnte man das sehen vielleicht.
Wie ist denn das mit Fehlentscheidungen? Wir sind ja nur alle Menschen. Bist du einer, der da lange drüber grübelt oder hackst du das sofort ab, spätestens in der Analyse und sagst dann Schwamm drüber?
Also ich bin eigentlich jemand, der nicht so lange nachtrauert. Ich bin im Spiel zwar immer mal so ein bisschen, dass ich vielleicht 2 Minuten später das doch nochmal erwähne, wenn ich so denke, oh, es könnte vielleicht falsch gewesen sein. Aber ich bin jetzt, also gerade ja, weil du es schon sagtest, wenn ich das mit dem Coach ausgewertet habe, dann ist es eigentlich für mich vorbei und dann geht es ja schon wieder in die Vorbereitung zum nächsten Spiel. Und das Schöne ist ja, dass mit uns auch immer geguckt wird, wie man es besser machen kann und nicht, das war falsch. Und das war falsch und dann wird nochmal gesagt und das war übrigens auch falsch, sondern es wird eher gesagt, pass auf, du hattest 3 Sachen dabei, die passten irgendwie nicht in deine Spielleitung. Wir schauen mal, wie du es besser machen kannst, ob das jetzt mit anderem Stellungsspiel ist oder vielleicht mehr reden oder weniger reden. Ne? Also wir sind da wirklich auf einem Level angekommen, wo so eine Spielnachbereitung auch wirklich gute Kritik ist und auch umsetzbare Kritik. Ja.
Du bist beruflich Sozialarbeiter. Wie kannst du deine beruflichen Kenntnisse dort einbringen? Das klingt ja schon, als sei das auch relativ gefragt dort in dem Metier.
Das könnte man so sagen, ja. Ich bin sogar noch ausgebildeter Deeskalationstrainer. Das passt ja vielleicht sogar besser. Ja. Das passt vielleicht sogar besser. Das kann man 1:1 anwenden. Tatsächlich. Ich war in der ambulanten Familienhilfe tätig. Das heißt, ich bin zu Familien gefahren und hab mit denen zusammen versucht, Probleme zu lösen und Problemlösungsstrategien zu entwickeln. Und ich glaube, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, kann man auch super auf die Schiedsrichterei abwälzen. Also Problemlösungsstrategien suchen wir immer auf dem Feld und versuchen da die richtige Lösung zu finden und wir schauen da nicht gerade weg, sondern müssen nach rechts und links schauen und müssen jeden mit einbeziehen und das ist in der sozialen Arbeit genauso wichtig.
Wie kriegst du das zeitlich überhaupt unter einen Hut?
Ich bin stundentechnisch wirklich weniger angestellt jetzt. Also ich habe auch wirklich im Trägerwerk Soziale Dienste einen sehr kulanten und fußballaffinen Chef, der mir da die Chancen gibt. Und bin da total froh, dass ich das ausüben darf. Und ich nutze jetzt die Chance, auch als Deeskalationstrainer da Weiterbildung zu geben, Träger intern. Und das ist gerade so mein Job daneben her.
Deeskalationstrainer ist ja das eine. Du machst aber auch insgesamt auf uns ja einen sehr umgänglichen Eindruck.
Vielen Dank.
Aber du lässt ja sicher nicht mit dir spielen. Wo sind denn die Grenzen? Also was sollte ein Spieler niemals mit dir machen?
Müsste ich drüber nachdenken. Es ist, also natürlich körperliche Angriffe, das ist, glaube ich, brauchen wir nicht erwähnen, das lehnen wir, glaube ich, alle ab. Tatsächlich ist es eher bei mir nicht unbedingt, dass mal eine Beleidigung rausrutscht, sondern eher so dieses, dass man mir unterstellt, dass ich arrogant wäre. Ich glaube, das triggert mich ganz, ganz doll. Da hatte ich bis jetzt relativ wenige Vorkommnisse auf dem Feld, aber so dieses, ja, nur weil ich mal einen Spruch, also oft ist es mal so, dass man einen Spruch gedrückt bekommt von einem Spieler. Und dann können die, glaube ich, nicht so richtig damit umgehen, dass mal ein Schiedsrichter dabei ist, der einen Spruch zurückbringt. Und wenn es da vielleicht wenig Argumente dann gibt, ne, auf der anderen Seite, dann kommt man relativ schnell mit so, ey, was bist denn du so abgehoben und wo hast denn du deine Nase? Und das ist tatsächlich so eine Sache, die mich dolle triggert, weil ich es überhaupt nicht bin. Also man kann mir alles unterstellen, aber nicht, dass ich arrogant bin oder Spiele arrogant leite. Und da bin ich, glaube ich, ein bisschen, ja, das nimmt mich dann mit, sowas.
Bei Dynamo gab es eine Diskussion, dass die Schiris mit ihnen ein bisschen wie mit Stiefkindern umgehen würden. Glaubst du, dass es sowas wirklich gibt? Oder ist es eher eine Momentaufnahme oder vielleicht auch ein bisschen Empfindlichkeit von Dynamo, weil es läuft gerade nicht so besonders, könnte man sagen. Reden dann Schiris auch miteinander, dass du sagst, was war denn da los mit Dynamo? Ist das überhaupt ein Thema? Gibt es das wirklich, dass Schiris das Gefühl vermitteln, mit dir rede ich nicht, du bist doof, du bist mir den Kopf zu klein, du kannst da gar nicht und sowas. Gibt's sowas?
Also in erster Linie sollte es das natürlich nicht geben, aber ich kann ja in dem Fall nur für mich sprechen, also bei mir gibt's das zumindest nicht, aber es kann sicherlich Schiedsrichter geben, die da strikter sind und die da auch sagen, ich mache hier meinen Job und möchte da nicht die ganze Zeit gestört werden von rechts und links und setzt das dann auch so um. Und ich gehe mal von aus, dass das sicherlich dann doof ankommt, vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler, gerade auch wenn man dann wie Dynamo Dresden so unter Druck steht, jetzt gerade aktuell, dass man da Leistung bringen muss, dass man da Erfolg zeigen muss. Und ich glaube, dann reagiert man da noch etwas sensibler. Aber ich glaube nicht, dass die Schiedsrichter das extrem böse meinen, sondern da unterscheiden sich wieder die Persönlichkeiten. Und die sagen dann halt, ey, ich habe hier einen Job zu tun und du beeinflusst mich gerade, egal in welcher Form. Und ich möchte aber hier arbeiten. So, und dann brauche ich meine Konzentration und jetzt möchte ich mit dir nicht sprechen. So, und es ist halt, wie es beim Empfänger ankommt, ne? Der entschlüsselt die Nachricht und deswegen, ja, weiß ich nicht so ganz, ob man dem Glauben schenken kann.
Was machst denn du, wenn du mit Spielern ausländischer Herkunft zu tun hast und die werfen dir irgendein Wort hin, was du natürlich nicht verstehst, aber wo vielleicht der Tonfall erahnen lässt, es war nichts Nettes. Inwieweit bist du da auch mit ausländischen Schimpfwörtern vertraut oder wie reagierst du dann, wenn dich offensichtlich jemand in einer Fremdsprache beleidigt und denkt, also ja, der kriegt das nicht mit? Wie reagiert man da? Man kann ja nicht so tun, als wäre nichts gewesen, oder?
Manchmal lächle ich das weg, aber die haben Glück, dass ich zumindest des Englischen nicht so mächtig bin. Also doch schon, ich verstehe das natürlich und kann auch relativ viel sprechen, aber dann ist es so. Also ich kann das durchaus, also gerade wenn ich an so Kreisspiele denke und man hat da vielleicht mit Mannschaften zu tun, wo auch viele polnische Spieler oder tschechische Spieler dabei sind, da habe ich durchaus öfter mal Wörter gehört, die sich bei mir eingeprägt haben. Und ich habe dann aber im Nachgang auch verstanden, okay, das wird meistens im Ausdruck wie SCH benutzt bei uns. Ja, dann ist es halt so. Dann lasse ich die reden und dann ist gut.
Man hat also nicht so eine Liste, wo man sich dann mal notiert, was man einmal gehört hat und nachgeschlagen hat, dass man beim nächsten Mal dann auch einen Spruch zurückdrücken kann.
Wie beim Italiener auf der Servette, dass man dann hier nur kurz die Sprache lernen kann.
Gibt's ein DFB-Tool, ne? Ja, beschimpfen in 24 Sprachen.
Da können wir drüber nachdenken. Nein, also das gibt's nicht, das merke ich mir auch nicht. Und wenn ich es nicht verstehe, dann kann ich es auch nicht ahnden und dann ist alles gut.
Und was war denn eigentlich das krasseste Schimpfwort, was dir mal in den Kopf geknallt wurde, was du verstanden hast?
Darf ich das sagen, oder?
Ja.
Ja. Also das Schlimmste war, glaube ich, du blöder Wichser. Aber nicht unbedingt von den Spielern, sondern von den Zuschauern. Ich war tatsächlich mal im Derby, Chemie Leipzig gegen Lok Leipzig Assistent. Und da, das könnte man noch mit anfügen, hat hinter mir ein Fan am Zaun gewackelt und hat gebrüllt, Schiri-Assistent, du Arschloch, dein Grab ist schon geschaufelt. So, und dann habe ich mich kurz umgedreht und habe ihn dort wie wild an diesem Zaun wackeln sehen und dachte mir so, ja, okay.
Wackel weiter,
es ist alles in Ordnung. So, also das ich weiß nicht, das hebt mich nie so wirklich an, weil ich mir so denke, es ist, ja, da sind viele teilweise auch, ja.
Und als Spieler, was haben so die Spieler zu dir gesagt? Was ist da so das Krasseste gewesen, was du dir anhören musstest?
Ich glaube wirklich nur du Arschloch. So.
Nur aber du Arschloch,
aber,
okay.
Aber das war auch nicht, also nicht mehr in den Ebenen jetzt,
okay.
Sondern das war dann eher, sagen vielleicht Landesliga oder so, aber es ist schon ganz lange her.
Also, aber da gibt es trotzdem eine rote, oder?
Ja, sicher, klar. Ja. Also das war auch so.
Weil sie du gesagt haben oder Arschloch?
Weil sie du gesagt haben, natürlich. Nein, also natürlich wegen des Ausdrucks. Aber der Spieler kam danach in die Kabine und hat sich entschuldigt und dann war das auch relativ schnell wieder vergessen. Er meinte da, es ist im Affekt passiert und es tut ihm leid und dann nehme ich das auch gerne an und dann ist gut. Ja.
Wird geduzt auf dem Platz oder bist du der Schiri oder Herr Hempel oder wird gesiezt?
Ich duze auf dem Feld. Ich war jetzt letzte Woche bei einem Schiedsrichter, der siezt konsequent und kriegt das genauso gut hin. Also oder wenn nicht sogar noch besser. Weil der wirklich so, also der ist jetzt nicht unbedingt körperlich so groß, aber der hat einen Grundrespekt auf dem Feld durch diese Sie-Ansprache. Das ist der Wahnsinn. Also da stand ich auch draußen und hab mir das angeguckt und dachte, boah, krass.
Aber wenn du so jung bist, musst du ihn ja alle siezen, weil die alle älter sind?
Glücklicherweise sind wir auf dem Fußballfeld. Und beim Fußballsport durfte ich schon immer jeden duzen. Das wurde mir zumindest so gesagt und von daher habe ich das mit durchgezogen.
Was auffällt, in den letzten Jahren gibt es auch Zusehenskarten für Trainer. Mhm. Und es gibt ja auch Trainercharaktere, wo alle wissen, dass die ihre Fitnessprogramme direkt in der Coachingzone absolvieren. Nun ist es für den Schiri natürlich nicht immer angenehm, wenn da draußen alles abgehampelt wird. Und der Schiri geht hin und ermahnt. Ist es wirklich A, schlimmer geworden mit den Trainern? B, hat man so Trainer auf dem Kicker, wo man sagt, oh, das wird heute anstrengend? Oder ist das ein Gestikulieren, was wir so wahrnehmen, was dann aber auf dem Platz mehr oder weniger gar nicht so schlimm ist, gerade für den Schiri?
Genau Letzteres. In meisten Fällen Letzteres. Und was ich ganz, ganz wichtig dazu sagen muss, ist ja, dass es für Trainer um so, so viel geht. Ne? Also ich meine, wir sehen es ja jetzt, was bei Dresden passiert ist. Ne? Also dieser Druck ist immens, nicht bloß auf die Spieler, sondern auch auf die Trainer, wenn die merken, oh, das ist schon das dritte Spiel, was wir verlieren, das vierte Spiel, was wir verlieren. Und jetzt bist du als Vierteroffizieller im fünften Spiel. Und also, du hast teilweise mehr Emotionen draußen als auf dem Feld. Aber ich glaube, das wirkt eher nach außen hin wilder, als es ist. Also da kommt vielleicht auch die Chance, dass ich Deeskalationstrainer geworden bin, mir zugute, weil ich da auch immer versuche, verständnisvoll zu sein und zu sagen, ey, okay, ich verstehe das und man kann da auch mal sagen, ey, ich verstehe es gerade auch nicht, aber vielleicht sehen wir es einfach anders von hier und der Schiri steht näher dran und da kann man ganz gut deeskalieren, aber klar, gibt's immer Trainertypen, die unterschiedlich sind und auch welche, die da über die Stränge schlagen, ja.
Nun gibt es Stadion und auch das Dresdner gehört dazu, wenn es da richtig Bambul ist, also richtig laut ist, wie kann man sich da überhaupt noch verständlich machen? Also es gibt Arenen, wo ich mir vorstelle, wenn eben gerade das Publikum aufgebracht ist und wenn man dann noch mit Spielern diskutieren will, wie machst du dich da verständlich?
Ich wollte gerade fragen, als Trainer oder als Schiedsrichter?
Als Schiedsrichter auf dem Platz jetzt, okay, ja. Für den Trainer ist es genauso schwer. Ja,
weil das hätte ich nämlich jetzt gesagt, als Trainer, also gerade wenn ich als Vierter an der Seitenlinie stehe, kriege ich es ja mit, wie laut es dann ist. Und da brüllen Trainer teilweise 10 Mal, bis sie überhaupt verstanden werden. Aber als Schiedsrichter ist es ganz gut, weil wir können die ja nah ranholen. Und da kommen dann immer mal auch die Gesten zum Tragen. Und wenn man da mal einen Doppelpfiff macht und dann den Spieler anguckt und auf ihn zeigt und dann vielleicht mal irgendwie sich mit Händen verständigt, dann kommt man da ganz gut durch.
Aber aus einem Stadion wie dem Habichtstadion gehst du dann auch durchaus heiser aus einer Partie raus?
Durchaus. Ist mir noch nie passiert, weil ich da nicht pfeifen darf, aber das wäre wahrscheinlich so ein Fall. Ja. Also zumindest dröhnt mir mein linkes Ohr dann ganz gut, weil im rechten haben wir ja unser Headset drin.
Würdest du gern mal Dynamo pfeifen?
Ich glaube, der Spielort reizt mich immer. Also zu Corona-Zeiten habe ich es tatsächlich 2 Mal erlebt als Assistent, dass ich hier Assistent sein durfte. Aber es war eben vor leeren Rängen, weil da hat man geguckt, dass kurze Wege möglich sind. Und jetzt als Sachse habe ich nur die Möglichkeit, Leipzig als vierter Offizieller da zu stehen auf dem Feld. Aber sonst ist das tatsächlich für mich nicht möglich.
Aber Landespokal hast du doch zum Beispiel auch schon mit Aue das Vergnügen gehabt. Landespokal wäre es doch theoretisch möglich, oder?
Im Landespokal wäre es möglich, genau. Da müsste man natürlich gucken, wie das jetzt passt mit dem Wohnort, aber ich glaube, da gibt es andere im Landespokal, die da dran sein dürfen.
Gibt es ein Lieblingsstadion, auf das du dich besonders freust? Also Lautstärke abgesehen, aber gibt ja auch so Events, die man innerlich ja ganze Zeit nur genießen kann aufgrund der Atmosphäre?
Ich glaube, da hat jedes Stadion so ein bisschen seinen eigenen Touch. Also ich war jetzt letzte Woche in Augsburg und da passen, glaube ich, 30.000 rein. Und es war extrem laut, also wirklich extrem laut. Aber ich hatte auch schon das Vergnügen, in einem ausverkauften Olympiastadion zu stehen als vierter Offizieller. Und tatsächlich ist es so, also die Position des vierten Offiziellen ist die einzige Position, wo ich die Atmosphäre irgendwie wahrnehme. Also als Schiedsrichter wirklich selten, aber als Vierter kann ich mich dann doch schon mal darauf konzentrieren. Das war wirklich der Wahnsinn. Ich glaube, da waren 76.000, wenn mich nicht alles täuscht. Es war unglaublich. Auf dem Betzenberg in Kaiserslautern gegen Hamburg, da war ich auch Vierter. Das war auch ausverkauft. Und es gibt da schon Stadien, die auch extrem Spaß machen und wo es extrem laut ist.
Ja. Das bringt also gar nichts, dich als Hauptschiedsrichter dann auszupfeifen, weil du es gar nicht mitkriegst?
Nee. Nee, wirklich nicht. Also ich,
das ist wirklich wichtig zu betonen hier. Das bringt gar nichts.
Es ist wirklich so, dass es bei mir nichts bringt, aber man sollte es vielleicht trotzdem auch nicht machen.
Da kommt der berühmte Sprich, sinnlos, sinnlos.
Es ist sinnlos, genau.
Was dich ja zwingend interessiert, nun kommst du mit Leuten in Kontakt, die wir alle nur aus der Zeitung kennen, sogar ihr zwei, aber hat man auch so Gelegenheiten von denen, oder bei denen man aufgeregt ist, weil man weiß, man steht jetzt vor dem oder dem Spieler oder dem oder dem Trainer, die man verehrt, mag, vielleicht als Idol vor sich sieht. Darfst du da Reaktionen zeigen oder ist es verpönt? Ist es eventuell sogar unsportlich gegenüber den anderen? Was gibt's da an No-Gos?
Also ich glaube, Reaktionen darf ich immer zeigen. Natürlich muss das im Rahmen sein. Meistens ist es dann auch eher, dass man sich Hallo sagt in den Katakomben und da ein bisschen in Smalltalk geht. Aber ich glaube, also ich habe nicht wirklich ein Idol, weil ich bin ja so wenig Fußballer gewesen. So und relativ jung auch gewesen und ich habe nie so wirklich so ein Idol gehabt, so aus Fußballkreisen, Fußballerkreisen, und habe mich dann, als ich Schiedsrichter geworden bin, sofort auf diese Schiene konzentriert. Es ist jetzt teilweise ja wirklich so, dass ich dann, keine Ahnung, mit wirklich bekannten Spielern, Ex-Nationalspielern, dass ich die in der zweiten Liga pfeifen muss oder dass man als vierter Offizieller da dann auf einmal neben denen steht, weil die eingewechselt werden. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, ich habe halt einen Job zu erledigen und dann ist es mir dort in dem Moment eigentlich auch egal, wer dort steht. Also das ist mir wirklich egal. Also da ist es egal.
Aber nun werden sich große Karrieren werden sich ja auch mal beenden und du bist vielleicht dabei. Letztes Spiel von Thomas Müller, der ist dann wahrscheinlich 46 und wird gebracht in der 74. Aber dass man dann sagt, ja, Müller-Trikot, das wär's. Gehst hin und dürftest du es und würdest du es machen, ein Trikot haben zu wollen? Und wenn es zum Verschenken dann im Heimatverein wäre?
Also ich glaube, dürfen darf man das schon. Das muss halt jeder selber entscheiden, ob und wie er das macht. Ich habe durchaus auch Trikots zu Hause, weil man dann doch vielleicht mal beim letzten Spiel das ergattert hat, aber das war meistens nie irgendwelche großen Spiele und auch keine großen Mannschaften, sondern das ist einfach so, dass man mal gesagt hat, okay, man nimmt's mit, aber sonst, ich glaube, alles, was drüber hinausgeht, da muss man dann halt wirklich aufpassen. Ohne dass das jemand von uns irgendwie mit Absicht macht oder dann sagt, ey, ich finde dich toll und deswegen entscheide ich für dich. Das würde es bei uns nicht geben. Aber ja, das muss sich jeder selber entscheiden.
Ich glaube, was völlig unverfänglich wäre, wäre ein unterschriebenes Trikot von Dennis Aitken. Das dürftest
das du. Das wäre super.
Ne? Oder Trikot tauschen genau. Mit ihm. Aber sag
falsch, ihr seid daneben. Das soll ich vielleicht nicht auf dem Feld machen, aber sonst könnte ich das schon machen.
Wollte schon mal jemand dein Trikot haben?
Mein Trikot wollte schon mal jemand haben. Ich habe lustigerweise...
Die Frage ist in welchem Zusammenhang.
Ja, das stimmt. Mir wurde fast mal die Assistentenfahne aus der Hand gerissen. Und zwar war ich beim letzten Saisonspiel von Bremen gegen Regensburg an der Seitenlinie, wo Bremen aufgestiegen ist in die Bundesliga. Und da gab es einen Platzsturm direkt danach. Und da kam ich nicht mehr so schnell rüber in diese Security Lane, wie sie das genannt haben, so wo sie für uns das abgeschirmt haben. Und dann dachte ich mir so, gut, ich brauche jetzt nicht mehr sprinten. Ich gehe jetzt einfach ganz entspannt hier durch die Menge durch, weil sonst renne ich hier noch jemanden um. Und dann war es tatsächlich so, dass erst hat mich jemand gefragt, ob er die Fahne kriegen kann. Und dann bin ich weitergelaufen und dann hat mir irgendwann jemand an dieser Fahne gezogen und dann bin ich kurz mal explodiert. Und dann wollten sie aber meine Karten haben und was auch immer. Und die haben sich da extrem gefreut, aber... So schlimm war es noch nicht, dass ich mich ausziehen musste auf dem Feld.
So, bis hierhin war schon sehr viel Interessantes zu hören. Ihr wollt noch mehr hören? Dann schaltet das nächste Mal wieder ein zu Pressing, dem Dänen-Fußball-Talk. Teil 2 mit Richard Hempel.
Pressing, der DNN-Fußball-Talk.